sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Elternpodcasts Sitzen bleiben. Hier am Mikrofon ist Anke Wilde und heute geht es um den Gerechtigkeitssinn von Kindern und von Jugendlichen und wie dieser entsteht und sich weiterentwickelt. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit meiner Kollegin Professor Dr. Hanna Beißert. Sie leitet bei uns am DIPF in der Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen den Arbeitsbereich Heterogenität und Bildung. In ihrer Forschung befasst sie sich unter anderem mit Fragen der moralischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo Frau Beißert und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind wieder.
Hallo, ich freue mich auch.
Also so leitende Frage ist ja, wie entwickeln Kinder einen Sinn für Gerechtigkeit? Deswegen, ich glaube, wir sollten erstmal einsteigen mit der Frage, was ist für die Kinder eigentlich Gerechtigkeit?
Ja, das kann man nicht so ganz genau beantworten, beziehungsweise die Antwort ist, es kommt darauf an, wie so oft in der psychologischen oder Bildungsforschung. Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, was sie als gerecht empfinden. Also wenn man das mal auf die Entwicklung bezieht, Kinder im Kindergartenalter oder sogar im Vorkindergartenalter, da ist gerecht, wenn sie selbst viel haben. Wenn ich viele Bonbons kriege, ist das gerecht. Oder es ist gerecht, was Mama sagt oder Papa, also Autoritäten. Mhm. Das heißt, Gerechtigkeit im frühen Kindesalter und Anfang des Kindergartenalters ist bezogen auf Autoritäten oder auf Eigeninteressen. Mhm. Und dann im Kindergartenalter mit etwa 3 bis 4 Jahren kommt eben das Prinzip der Gleichverteilung hinzu, also Gleichheit. Das ist das, wenn wir im Alltag über Gerechtigkeit sprechen, meistens das, an das wir zuerst denken, eben dass alle gleich bekommen. Das ist bei Kindern im Alter von 3 bis 4 Jahren bis etwa 7 bis 8 ist das vorherrschende Prinzip. Und dann aber auch wirklich mit allen Mitteln. Also es kriegen alle gleich viel, egal ob sie wollen oder nicht. Das wird gerade auch, wenn man 3-4-Jährige hat, ich erinnere mich dran, als mein Sohn dann Süßigkeiten verteilen wollte und ich die Süßigkeiten aber gar nicht wollte. Es aber ganz, ganz wichtig ist, dass die Mama genauso viel kriegt, weil es müssen ja alle gleich viel bekommen. Das kann dann sehr anstrengend werden und das gilt dann auch, zieht sich auf alles, auf Regeln, auf das, was erlaubt ist und immer sollen alle gleich bekommen. Und erst in der mittleren Kindheit, dann im Grundschulalter, kommen weitere Prinzipien dazu, die Kinder als gerecht betrachten. Also dann kommt zum Beispiel das Bedürftigkeitsprinzip hinzu. Ist es denn wirklich gerecht, wenn alle gleich viel kriegen oder ist es vielleicht doch gerechter, wenn die mehr bekommen, die auch bedürftiger sind? Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Nahrung geht oder Essen oder Erlaubnisse, dass die, die weniger haben, dass die vielleicht auch ein bisschen mehr bekommen. Wenn wir jetzt mal an den Kuchen denken, der verteilt werden soll, kriegen die Kinder das meiste, die den größten Hunger haben.
Aha, bei Ihnen ist das so?
Nee. Aber das ist eine Überlegung, die Kinder ab der mittleren Kindheit, so Mitte der Grundschulzeit, dann mit einbeziehen. Jetzt beim Kuchen wahrscheinlich nicht, der ist zu attraktiv. Aber wenn sie darüber sprechen, was auch in der Gesellschaft gerecht wäre sozusagen, dass dann fangen sie an zu verstehen, dass nicht unbedingt gerecht ist, dass das alle gleich viel haben, sondern dass es bei einer konkreten Verteilung vielleicht fairer sein könnte, wenn einzelne Personen, die es vielleicht nicht so gut haben, im konkreten Fall ein bisschen mehr bekommen.
Okay, nee, das stimmt natürlich. Ne? Irgendwie, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte nur gerade an meine Kinder gedacht. Ich habe ja zwei Kinder zu Hause, die gerade auch auf dieses Grundschulalter zutreffen. Und so diese Vorstellung, dass jemand von dem Kuchen mehr bekommen dürfte als sie, ist da ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass da also wirklich auch immer drauf geachtet wird, dass es wirklich dann gleich ist. Also jeder möchte eigentlich gerne mehr, aber es muss unbedingt gleich verteilt werden. Aber dann möglichst wirklich gleich viele Krümel, wenn man es aufteilen würde.
Genau, also das zieht sich auch durch. Es ist so, dass wir dieses Primat der Gleichheit auch nie ganz aufgeben. Also an vielen Stellen empfindet man Gleichverteilung noch immer als gerecht, auch wenn die Kinder oder Erwachsene viel, viel älter sind. Es ist eher so, dass dann in bestimmten Situationen diese Abwägungen mit hinzukommen. Mhm. Auch was dann Mitte, Ende der Grundschulzeit dazukommt, ist nicht nur das Beachten von Bedürfnissen, sondern zum Beispiel auch das Leistungsprinzip. Wenn jetzt alle Kinder zusammen aufräumen, kriegen dann hinterher alle gleich viel Bonbons zur Belohnung oder kriegt vielleicht der oder die meisten Bonbons, die am meisten geholfen hat. Das ist was Kinder auch in dem Alter dann schon mit einbeziehen, was aber nicht heißt, dass sie nicht trotzdem gerne auch Gleichverteilung hätten, gerade wenn sie durch die Gleichverteilung besser dastehen als durch die Leistungsverteilung. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass auch Kinder, und das zieht sich noch eine ganze Weile durch, selbst wenn sie weiter vertieftes Verständnis von Gerechtigkeitsabwägungen haben, trotzdem für sich gerne die Eigeninteressen verwirklichen würden. Also das sind so zwei Dinge, die gegeneinander stehen, die das Gerechtigkeitsverständnis und der Wert von Gerechtigkeit gegen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Das ist eine Sache, die sich auch durch unser Leben durchzieht. Und im Prinzip sind die Eigeninteressen natürlich auch häufig das, was uns von moralischem Handeln oder gerechtem Handeln abhalten, weil natürlich wir das dann nicht geschafft haben, um den Wert durchzusetzen, sondern unsere persönlichen Interessen gesiegt haben, sozusagen.
Okay. Wie untersucht man das jetzt aber? Wie kommt man zu diesen Schlussfolgerungen, die Sie jetzt auch gezogen haben? Das ist ja wissenschaftlich verbrieft jetzt auch gerade, was Sie da erzählen.
Genau, also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Ich arbeite sehr viel mit Vignetten, also kleine Geschichten, die wir den Kindern erzählen, manchmal, also je nach Alter des Kindes, mit Bildern dazu, in denen eine kleine Geschichte erzählt wird und man die Kinder dann hinterher befragt, wie sie das fanden. Also ein ganz typisches Beispiel, mit dem ich häufig arbeite, ist, dass in der Bildergeschichte bauen zwei Kinder Türme um die Wette. Beide Türme sind gleich hoch und der Schiedsrichter sagt aber dem einen Kind, du hast gewonnen, du kriegst den Preis. Und dann ist die Frage an das Kind, was an der Studie teilnimmt, war das gerecht? Wie findest du das? War das okay, dass der das so gemacht hat? Und hätte der andere was sagen müssen? Und dann kriegt man so ein Verständnis dafür, was das Kind denkt, war das gerecht? Und wenn ja, warum oder warum nicht? Und was hätte man tun sollen? Und welche Implikationen hat dieser Glaube an die Gerechtigkeit? Das ist ein ganz typisches Verfahren. Es geht aber im Prinzip auch noch einfacher, indem man Kinder teilen lässt. Man gibt Kindern irgendein begehrtes Gut, seien es Sticker oder Süßigkeiten, und bittet sie, die im Kreis von anderen Kindern aufzuteilen. Oder man lässt Kinder Videos oder Geschichten hören oder sehen, in denen Kinder teilen und eben auf die eine oder auf die andere Art und Weise, und fragt sie dann dazu, ob das gerecht war oder was für sie gerecht ist und warum ist es nicht gerecht. Genau, und wichtig sind dabei auch immer, auch gerade wenn man sich Verhalten anschaut oder Entscheidungen anschaut, nicht nur die Sache an sich, also nicht nur wie viele Bonbons verteilt das Kind, sondern die Frage warum. Denn unterschiedliche Verteilungen können ganz unterschiedliche Motive haben. Das ist das, was ich eben gesagt habe, zum Beispiel die Gleichverteilung, und dann plötzlich ist es nicht mehr die Gleichverteilung. Jetzt müssen wir wissen, warum ist es nicht mehr die Gleichverteilung. Zum Beispiel, weil wir Leistung beachtet haben oder weil wir Bedürftigkeit beachtet haben. Oder ein weiteres Prinzip, da haben wir vorhin noch gar nicht drüber geredet, was dann im späten Jugendalter hinzukommt, ist zum Beispiel die Effizienz. Also das nennt man Effizienzabwägungen. Damit ist gemeint, wer hat am meisten davon? Es ist irgendwie, wäre schön, wenn wir, mein Freund und ich, gleich viele Bonbons kriegen. Aber jetzt ist es so, dass mein Freund diese Bonbons über alles liebt und ich mag sie nur so, ja, okay. Und wäre es dann nicht vielleicht gerechter, wenn er mehr von den Bonbons kriegt, weil er auch mehr davon hat und ich gar nicht so viel davon habe? Das ist noch sowas, das kommt dann im späten Jugendalter hinzu. Genau, aber auch das können wir nur verstehen, wenn wir warum fragen und nicht nur das Ergebnis anschauen.
Ja, okay, alles klar, das leuchtet ein. Wenn man jetzt Kinder daraufhin testet und dann aber im Vergleich Jugendliche hat, sind das dann eigentlich unterschiedliche Tests oder sind das die gleichen?
Im Prinzip sind es tatsächlich die gleichen. Also zumindest die Grunderkenntnisse, die man so gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten, wurden im Prinzip über die gleichen Verfahren, Verteilungen anschauen, wie verhalten sich die Personen, aber auch Vignetten betrachten und beurteilen lassen. Und dabei ganz wichtig, die Gedanken dahinter verstehen. Also die grundsätzlichen Erhebungsmethoden sind die gleichen. Ich würde sagen, ab dem Jugendalter wird auch noch ein bisschen häufiger mit sogenannten ökonomischen Spielen gearbeitet. Da geht es darum, dass man den Teilnehmenden, ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sind, eine mögliche Verteilung anbietet. Also das sind dann fiktive Szenarien. Sie denken, es gäbe noch eine weitere Person, und dann bietet man ihnen eine Verteilung an. Zum Beispiel, die Person selbst kriegt 5 Euro und die andere Person kriegt auch 5 Euro. Und dann kann die Person das entweder annehmen und beide kriegen die Auszahlung, oder sie kann es ablehnen und keiner kriegt die Auszahlung. Und da zeigt sich eben, dass wir auch im Erwachsenenalter noch eine sehr starke Bevorzugung von Gleichverteilungen haben und manchmal sogar bereit sind, auf einen Gewinn für uns zu verzichten, damit der andere nicht mehr bekommt. Also sprich zum Beispiel, ich könnte jetzt die 5 Euro annehmen und der andere würde dann 10 kriegen. Und dann verzichte ich vielleicht auf meine 5 Euro, nur damit der andere nicht 10 kriegt, wenn ich nur 5 kriegen würde. Genau, ja. Also das ist das, dass eben die Gleichverteilung doch auch bis ins Erwachsenenalter eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil wir einfach ein ganz starkes Bedürfnis nach Gleichverteilungen haben. Auch wenn diese, wenn man weitere Gesichtspunkte mit einbezieht, vielleicht dann doch nicht immer die allergerechtesten sind.
Okay. Das ist ganz spannend, stimmt, wenn man irgendwie in sich reinhorcht, so, ne, irgendwie, ich glaube, ich würde spontan auch sagen, so, nö, ich verzichte da jetzt da drauf, ich finde das ungerecht. Das kann ich mir, stimmt, ja, kann man sich vorstellen. Genau. Was mir gerade eben eingefallen ist, gerade bei dem Untersuchen auch mit kleinen Kindern, wenn man da so ein Setting hat und man macht so einen Test und sagt jetzt einfach, ich verteile jetzt ungleich die Bonbons oder die Sticker oder wie auch immer. Das fühlt sich wahrscheinlich als Wissenschaftlerin auch erstmal komisch an, wenn man weiß, man behandelt die Kinder jetzt bewusst ungerecht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Kontext ist es auch ganz wichtig, dass man mit den Kindern hinterher darüber spricht und ihnen erklärt, dass das jetzt nur ein Experiment war und ihnen dann am besten hinterher auch nochmal Süßigkeiten gibt. Wir hatten das vor 2 Jahren, haben wir an einer Reportage mitgemacht und haben genau dieses Experiment vorgeführt. Die Kinder haben Raum aufgeräumt, beide gleichermaßen und hinterher haben sie Goldtaler, also Schokotaler als Belohnung gekriegt. Das eine Kind sehr viele, das andere Kind sehr wenige. Und bei dem einen Mädchen sind wir alle fast selbst in Tränen ausgebrochen, weil die so traurig geguckt hat. Und da haben wir dann auch direkt abgebrochen und es ihr erklärt und ihr auch Süßigkeiten gegeben und so weiter. Aber auch da sieht man ganz, ganz spannend, wie dann auch das andere Kind, weil das sind beides Versuchsteilnehmende gewesen sozusagen. Das heißt, das andere Kind hat zu Unrecht viel mehr bekommen und wie die Kinder sofort bereit sind zu teilen und ihre Süßigkeiten rüberschieben, sobald sie sehen, das andere Kind ist traurig. Und das im jungen Alter, also das waren 3- bis 5-jährige Kinder. Und das ist auch so das klassische Experiment aus diesem Kontext, ich würde sagen, eines der ersten Experimente, was diesen Bereich erforscht hat sozusagen. Und wie schön das dann ist, wiederum zu sehen, dass auch Kinder dann diese Empathie schon haben und bemerken, dem anderen geht es schlecht, oh je, weil ich mehr bekommen habe, dann gebe ich dem doch noch ein bisschen was ab und dann haben wir gleich viel und dann sind wieder alle glücklich.
Mit welcher Frage werden die Kinder eigentlich in diesen Test reingeschickt? Also was passiert da genau? Wissen die Kinder, dass sie irgendwie Probanden für irgendwas sind? Oder wie ist das genau?
Genau, also die wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen oder dass sie kleine Forschende sind. Meistens framen wir das so, dass sie uns jetzt helfen und ein bisschen Forschung betreiben dürfen. Aber sie wissen nicht, dass es um Gerechtigkeit geht oder sowas, sondern wir sagen, schaut mal, wir räumen jetzt mal zusammen auf und hinterher möchte ich euch ein paar Fragen dazu stellen. Genau, und das, worum es eigentlich geht, das entsteht dann in der Interaktion sozusagen. Also wenn ich dann komme und die Belohnung austeile oder das Kind dann frage, ob es okay findet, dass es selbst viel mehr Goldtaler hat als das andere Kind. Genau, und hinterher wird dann eben alles aufgeklärt und den Kindern soweit möglich erklärt, worum es ging und was wir uns da angeschaut haben.
Okay. Und gibt es auch die Kinder, die sagen so, nö, ist mir egal, ich teile nicht mehr? Oder wie ist das da? Wie unterschiedlich reagieren die Kinder? Wahrscheinlich gibt es dann die einen, die so reagieren und die anderen, die halt sagen so, nee, nee, hier nimmer, nimmer und ich will das gar nicht alles haben, die dann wirklich
Ja,
richtig teilen.
also es gibt auf jeden Fall Unterschiede und man kann jetzt noch nicht mal sagen, das sind die schlecht erzogenen Kinder oder irgend sowas, sondern das ist einfach ein Entwicklungsschritt. Wie, es ist einfach so, dass unser Gerechtigkeitsverständnis beginnt damit, dass gerecht ist, wenn ich viel habe. Das ist auch selektiv, evolutionär natürlich einfach gut. Wir haben eine höhere Chance zu überlegen, wenn wir mehr von Dingen kriegen. Insofern ist es natürlich erstrebenswert, immer viel von allem zu haben. Und diese Sicht auf andere und die Gleichverteilung, das ist einfach ein Entwicklungsschritt, wenn die Kinder die Fähigkeit zur Empathie und Perspektivenübernahme entwickeln und dann überhaupt verstehen, dass der andere ja auch gerne mehr hätte und dass wir beide das gleiche Interesse haben. Und genau, und dann entwickelt sich das einfach mit der Zeit. Und manche Kinder schaffen es halt einfach früher schon, ihre eigenen Interessen ein bisschen zurückzustellen und die Bedürfnisse der anderen zu sehen. Und bei anderen Kindern dauert das ein bisschen länger. Und bei manchen Kindern bleiben die Bedürfnisse auch bis ins Erwachsenenalter sehr stark.
Man fragt sich ja natürlich, was mit den Leuten dann passiert, die genau das später nicht lernen oder nicht im Laufe ihres Lebens lernen. Sind das die, die sehr erfolgreich sind? Sind das die, die dann zu Steuerbetrügern oder was auch immer werden? Also so das würde mich mal interessieren. Gibt es dazu irgendwie Längsschnittstudien, die das untersuchen würden?
Also grundsätzlich ist das nicht mehr ganz mein Forschungsgebiet, weil wenn die Leute dann erstmal groß sind, dann fallen sie nicht mehr in meinen Bereich. Aber man muss insgesamt sagen, dass es tatsächlich gar nicht so viele Längsschnittstudien gibt im Bereich Gerechtigkeitsentwicklung, Moralentwicklung. In München an der LMU läuft in den letzten Jahren da was relativ Großes. Das wird vielversprechend, da freue ich mich auch auf die Ergebnisse. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich immer das Problem, dass Längsschnittstudien sehr teuer sind, sehr aufwendig, sehr viel in jeglicher Hinsicht, viel Commitment brauchen und deshalb gar nicht so oft durchgeführt werden, wie man sich das wünschen würde. Es gibt vielleicht einen Befund, der mir gerade dazu einfällt, ist im Rahmen von Vignettenforschung, wenn man Kindern solche Geschichten erzählt, in der es dann zu einer Ungerechtigkeit kommt, werden die Kinder, also die teilnehmenden Kinder, auch immer gefragt, wie sie sich denn fühlen würden, wenn sie jetzt der Nutznießer dieser Ungerechtigkeit wären. Also wenn sie jetzt zum Beispiel zu Unrecht einen Preis bekommen haben oder wenn sie, oder auch ähnliches ist natürlich, wenn man an der Kasse zu viel Wechselgeld rauskriegt, da ist man ja auch im Prinzip bevorzugt worden, was nicht gerecht ist. Und da zeigt sich, dass Kinder, die da positive Emotionen attribuieren, also sagen, ich würde mich natürlich gut fühlen. Im jungen Alter ist das ganz normal, aber Kinder und Jugendliche, die das auch später noch in der Form finden, haben eine höhere Tendenz, also wobei man da auch nicht genau weiß, ob das wirklich ein kausaler Zusammenhang ist, aber Kinder und Jugendliche, die länger solche positiven Emotionen attribuieren, sich zuschreiben würden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit auch anderer sozialer Auffälligkeiten. Es gibt auch gewisse Zusammenhänge mit Delinquenz, also Straffälligkeit, aber auch da, man weiß nicht, was ist das jetzt eine ursächlicher Zusammenhang oder geht es nur miteinander einher?
Wie ist denn das? Ich könnte mir ja vorstellen, irgendwie Gerechtigkeit ist ja immer etwas, was in einem bestimmten Kontext entweder vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Also sagen wir jetzt irgendwie zu Hause gibt es ja dann insbesondere bei den Kindern immer die Frage, eben was sie schon meinten, wer bekommt mehr von den leckeren Dingen, wer hat mehr Süßigkeiten. Dann bei ungleichaltrigen Kindern ist es ja dann oft auch die Frage, so wer darf länger aufbleiben oder kriegt möglicherweise mehr Medienzeit oder wird eben auch mehr in den Haushalt einbezogen. Also das merke ich jedenfalls, dass das so Fragen sind, die bei uns zu Hause eben wirklich wichtig sind, wo man dann irgendwie sagt, zu so Medienkonsum, ugh, das ist schwierig irgendwie. Die haben dasselbe Recht für die Medienzeit. Aufbleiben ist immer so eine Sache, ne? Irgendwie, man kann den Kleinen schlechter früher ins Bett schicken und dem Großen sagen, obwohl man irgendwie wirklich sieht, der hat eigentlich weniger Bedarf zu schlafen, so, ne? Irgendwie, aber ebenso, man sieht trotzdem so, es ist schwierig, den einen ins Bett zu stecken und der andere ist im Nebenzimmer und macht noch dies und das. Es ist irgendwie immer ein Problem.
Ja, also da kommt genau wieder das Thema, dass die Kinder dann häufig einfach schon auf einem unterschiedlichen Level sind. Also funktioniert so lange gut, solange beide noch ganz stark die Gleichbehandlung anstreben, dann ist es auch für den Älteren okay. Aber sobald das ältere Kind dann in das Level reinkommt, wo Bedürftigkeit, Leistung und einfach situative Umstände mitbedacht werden, wird es schwierig. Denn das kleinere Kind ist noch in der Phase der Gleichbehandlung, besteht auf Gleichbehandlung und das größere Kind ist in der Phase, in der es abwägt und besteht darauf, bedacht zu werden, dass unterschiedliche Voraussetzungen auch unterschiedliche Behandlung bedürfen. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Also ich würde sagen, das fällt im Prinzip in genau den gleichen Kontext wie Verteilungen von interessanten Gütern wie Bonbons oder Kuchen oder was auch immer, sind Erlaubnisse, also einfach die Dinge, die man tut, fallen unter genau die gleichen Entwicklungsrichtlinien sozusagen. Und ja, schwierig aus Elternsicht muss man tatsächlich. Also ich würde sagen, man muss dann versuchen, dem älteren Kind möglichst viel zu erklären, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man ja auch drüber reden. Und das jüngere Kind muss vielleicht auch einfach mal aushalten und so herangeführt werden, langsam, dass Gleichbehandlung vielleicht doch nicht immer gerecht ist. Auch wenn es das in dem Moment noch nicht fühlen kann, ist das darüber sprechen und das Vorleben dann einfach schon, damit wird der Weg geebnet zum Verständnis, dass manchmal auch situative Dinge eine Rolle spielen können.
Kein leichter Job für die Eltern auf jeden Fall.
Nein.
Vielen Dank. Ich dachte,
Ja,
nee,
das
aber
ist
es ist
tatsächlich auch das der Punkt, weil es da keine so richtig gute Empfehlung gibt, einfach weil auch, ja.
ist so, man merkt mal wieder, reden hilft, aber man muss auch immer viel reden, um da irgendwie
Ja.
dann tatsächlich und viel aushalten natürlich, ne, dass man einfach auch sagt so, nee, es ist jetzt aber einfach so, wir müssen bei dir noch das und das bedenken. Ich finde, das ist gerade bei Geschwistern, also bei uns sind sie halt wirklich so sehr, sehr dicht aneinander, also sind 2 Jahre auseinander, dass das so schwierig dann einfach auch zu sagen, so, nee, du noch nicht, aber du schon. Eben. Ja. Und das ist, ich glaube, unser Großer fühlt sich da doch manchmal auch, würde gerne auch manchmal die extra Behandlung bekommen, die er dann eben doch nicht bekommt. Eben so. Aber ja, da muss man einfach schauen.
Ich glaube, an der Stelle ist auch ganz wichtig, dass wir Eltern uns bewusst machen, dass Gerechtigkeit nicht immer die Gleichbehandlung sein soll, sondern dass auch unterschiedlich Behandlung gerecht sein kann, solange die relevanten Aspekte zur Entscheidung herangezogen werden. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ans Alter denken oder an die Bedürfnisse des Kindes, das wäre eine relevante Sache sozusagen. Mhm. Es sollten aber nicht irgendwelche Aspekte herangezogen werden, die mit der Sache an sich gar nichts zu tun haben.
Hm, klar, das leuchtet ein. Ich überlege gerade, gibt es irgendwie zum häuslichen Bereich noch irgendwie Fragen, die wir berücksichtigen sollten? Vielleicht dann irgendwie auch, wenn es darum geht, Verpflichtungen, die Kinder dann im Haushalt haben, weil es ist ja klar, irgendwie was weiß ich, wenn es um Wäsche aufhängen geht, so, ne? Irgendwie die Kinder können natürlich die Wäsche erst dann aufhängen, wenn sie groß genug dafür sind, so, ne? Irgendwie, dass sie an die Wäscheleine rankommen. Trotzdem gibt es ja bestimmte Arbeiten, wo man einfach sagt, die Kinder sollen im Haushalt auch mit der Zeit mehr Verantwortung übernehmen. Und man dann auch natürlich gucken muss, ne? Irgendwie, wie verteilt man diese Aufgaben, damit das auch als gerecht empfunden wird. Und dass die Kinder auch so reinwachsen und irgendwie ein Empfinden haben, okay, die Eltern, die arbeiten ja auch viel und die entscheiden auch viel und so weiter, aber trotzdem gibt es so ein Ding, dass man irgendwie sich aufeinander zubewegt und eben auch sagt so, okay, so eine gewisse Verantwortung muss jeder übernehmen.
Ja, das kann man eigentlich im Prinzip von Anfang an etablieren, im Prinzip jeder nach seinen Möglichkeiten. Das ist ja im Prinzip auch eins der Gerechtigkeitsprinzipien. Nicht jedem gleich viel, sondern jedem das Seine. Mhm. Und das gilt im Prinzip für Dinge, die man bekommt, aber auch für Dinge, die man in Anführungszeichen liefern muss. Also jeder kann in irgendeiner Form eingebunden werden, dass von Anfang an klar ist, wir sind eine Familie als System und jeder muss ein Stückchen dazu beitragen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die Eltern ganz viel, denn die sind erwachsen, die sind groß, die haben die Verantwortung. Der große Bruder vielleicht auch schon ein bisschen mehr, aber auch die kleine Schwester kann schon beitragen. Und wenn das jetzt nur ist, dass sie hilft, die Tellerchen in die Küche rüberzutragen, aber eben jedem im Rahmen seiner Möglichkeiten Aufgaben zu übertragen. Und natürlich kommt dann auch immer irgendwann, selbst wenn man das von Anfang an etabliert hat, kommt irgendwann der Moment, wo die Kinder dann schreien, oh, das ist unfair, das will ich nicht machen, warum muss ich das und nicht der Simon? Und in einem gewissen Alter ist alles unfair, auch wenn eigentlich es nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat, aber dann hat dieses Wort Fairness und Gerechtigkeit so eine starke Rolle in der Entwicklung der Kinder, dass alles unfair ist. Genau.
Das heißt, das wächst dich auch wieder aus.
Zu einem gewissen Maß, ja. Aber es ist ganz auffällig wirklich. Also wir merken das auch in Interviews und Studien mit Kindern, in denen es eigentlich um ganz, ganz andere Themen geht und die Kinder irgendwas bewerten sollen, kommt in einem gewissen Alter, so Ende der Kindergartenzeit, Anfang der Grundschulzeit, ist alles unfair. Alles, wo man sagen könnte, wo man genauso gut sagen könnte, das ist gemein oder das ist nicht in Ordnung oder was auch immer, ist erstmal alles unfair. Genau.
Wie kommt das? Ist das dann irgendwie ein Entwicklungsschritt, der dann irgendwie...
Ich glaube, also das ist ein... Kann man nicht so direkt untersuchen, woran das liegt, aber meine Vermutung wäre einfach, dass das mit einer Phase zusammenfällt, oder nein, es fällt definitiv mit einer Phase zusammen, in der die Gerechtigkeitsentwicklung einen großen Schub macht. Also das ist im Prinzip diese Phase, wo es vom hedonistischen Eigeninteresse oder der Elternautorität ist es gerecht, was Mama sagt, hin zu dem Verständnis von Gleichverteilung, Gleichbehandlung geht. Und da in diesem Alter ist es Kindern einfach auch super wichtig, gleich behandelt zu werden. Und alles, wo sie sich dann schlecht fühlen oder was sie nicht okay finden, wird dann direkt so ein bisschen über diesen Kamm geschoren. Einfach, weil das insgesamt in der Entwicklung ein großes Thema ist.
Okay. Gut, diese Phase haben wir zum Glück schon durch. Da kann man jetzt nicht mehr, da hat man schon Fehler gemacht im Zweifel. genau. Macht das für die Kinder denn eigentlich einen Unterschied der Betrachtung, ob sie das selber sind, ob sie selber quasi Täter sind oder ob sie diejenigen sind, die gerade benachteiligt worden sind?
Ja, das ist eine gute Frage, denn das macht eine große Rolle. Also man kann ja erstmal grundsätzlich unterscheiden, bin ich das Opfer einer ungerechten Handlung oder bin ich sogar der Täter? Mhm. Bin ich vielleicht einfach nur ein unbeteiligter Beobachter? Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass ich der sogenannte Nutznießer bin, also dass ich zum Beispiel zu viel Geld an der Kasse herausgebe und bevorteiligt werde durch eine kleine Ungerechtigkeit. Und dabei ist ganz wichtig, diese Perspektiven zu trennen, da die Entwicklung auch nicht ganz gleich geht. Also ich kann zum Beispiel selbst natürlich es super ungerecht finden, wenn ich weniger Bonbons bekomme. Wenn ich aber jetzt der Täter bin und mir selbst die vielen Bonbons behalte, finde ich das vielleicht noch gar nicht unfair, denn ich habe ja viele Bonbons, ist doch eine tolle Sache. Oder auch aus der Beobachterperspektive finden Kinder es schon früher nicht okay, wenn man jemand anderem weniger gibt, dennoch tun sie das de facto. Also es ist ganz wichtig, dass die unterschiedlichen Perspektiven einfach nochmal so ein bisschen anderes Licht auf die Gerechtigkeit, also aus einer anderen Perspektive die Gerechtigkeit beleuchten. Dieses Ungerechtigkeitsverständnis aus Sicht eines Beobachters ist etwas, was wir ganz klar als rein Gerechtigkeitsverständnis betrachten würden. Wenn es jetzt aber um die Opfergerechtigkeit geht, da spielen ja auch immer Eigeninteressen mit rein. Da ist es nicht mehr nur noch ganz eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch immer das Thema, ich fühle mich ungerecht behandelt, weil ich zu wenig bekommen habe oder weil ich nicht das bekommen habe, was mir meiner Meinung nach zusteht. Das heißt, das ist immer direkt schon so ein bisschen die Kopplung mit eigenen Interessen im Vergleich zu der Beobachtergerechtigkeit, bei der es eben tatsächlich so um objektives Weltverständnis geht. Ist diese Welt um mich herum, so wie das passiert ist, alles gerecht? Und das ist natürlich auch für die Forschung dann nochmal wichtig, je nachdem, was einen interessiert. Geht es jetzt einen darum, was Kinder für sich selbst als gerecht finden oder was Kinder für sich und die Welt als gerecht erachten?
Okay. Und gibt es da schon spezielle Ergebnisse dazu?
Also es ist ganz grundsätzlich so, dass dieses Beobachtergerechtigkeitsempfinden oder auch das Tätergerechtigkeitsempfinden, also habe ich Schuldgefühle, wenn ich mich ungerecht verhalte, das hängt ganz stark auch mit anderen moralischen Maßen und sozialen Fähigkeiten wie Perspektivübernahme, Empathie, sozialer Verantwortung und so weiter zusammen. Aber die sogenannte Opferungerechtigkeitssensibilität, also das Gefühl, ob ich selbst gerecht oder ungerecht behandelt werde, das hängt eben nicht nur mit moralischen Aspekten zusammen, sondern auch mit eher negativ konnotierten Dingen, eher ja, so egoistische Interessen und auch später so narzisstische Aspekte, also eher Eigenschaften, die wir negativ konnotieren würden.
Weil Sie jetzt gerade auch das Stichwort Schuldbewusstsein genannt haben, ab wann entwickelt sich denn bei den Kindern ein Schuldbewusstsein?
Das ist eine ganz gute Frage. Das kommt so ein bisschen drauf an, um was genau es geht. Also im Kindergartenalter hat man das teilweise schon, aber in vielen Situationen auch nicht. Also das zeigt sich, wenn man mit so kleinen Geschichtchen arbeitet, in denen man den Kindern eben von irgendeiner Ungerechtigkeit erzählt. Dann sagen die Kinder, und wenn man sie dann hinterher fragt, war das okay oder war das nicht okay, was die Person in der Geschichte gemacht hat, dann sagen die Kinder schon ab 3, 4 Jahre, das war nicht okay, das ist super unfair, total ungerecht. Und wenn man sie dann aber fragt, ja, und wie würdest du dich fühlen, wenn du das gemacht hättest? Ja, das ist doch toll, weil ich habe ja jetzt viel mehr Bonbons gekriegt. Das heißt, an dem Punkt haben wir noch eine ganz starke Diskrepanz zwischen, was halten die Kinder eigentlich für richtig, aber noch kein Schuldempfinden in dem Sinne, weil die eigenen Interessen einfach noch stärker sind als dieses Gerechtigkeitsbewusstsein. Und das entwickelt sich dann im Laufe der Grundschulzeit. Also manche Forschende nennen das dann moralische Motivation, dass einfach der Wert der Gerechtigkeit oder anderer moralischer Prinzipien sich so stark in uns verinnerlicht, dass er uns wichtiger ist als die eigenen Interessen. Und damit in Zusammenhang steht eben ganz stark die Entwicklung von Scham und Schuld, solchen negativen Emotionen, die quasi regulieren, damit dass unsere egoistischen Interessen zurückstecken und wir es schaffen, die Gerechtigkeit walten zu lassen.
Okay. Das ist ja auch spannend, dass das auch so spät kommt, weil...
Ja, also es ist, man kann jetzt auch nicht sagen, dass nicht auch manchmal schon jüngere Kinder Scham- und Schuldbewusstsein haben und umgekehrt, dass nicht auch bei Jugendlichen das manchmal noch fehlt und sie dann trotzdem, das machen ja auch Erwachsene, dass sie an der Kasse zu viel Wechselgeld rauskriegen und es eben nicht sagen und es für sich einstecken, weil eben an der Stelle dann doch das Eigeninteresse gesiegt hat gegenüber dem Gerechtigkeitsgefühl, aber so von der Grundtendenz. Also es ist so, mit 3, 4 Jahren, die Kinder kennen die Regeln, die wissen, was ungerecht ist, aber das Eigeninteresse ist noch so groß, dass sie überhaupt keine Hemmungen haben zu sagen, ja, da würde ich mich super fühlen, wenn ich dann mehr Bonbons habe. Und im Laufe der Grundschulzeit kommt da einfach ein viel stärkeres Verständnis für, dass das eben, dass diese positive Emotion irgendwie nicht die korrekte Emotion ist. Beim Teil der Kinder ist es dann so, dass sie dann auch wirklich dieses verbindliche Gerechtigkeitsgefühl verinnerlichen. Und beim Teil der Kinder ist es so, dass sie zumindest, selbst wenn sie es nicht tief verinnerlicht haben, einfach gelernt haben, es ist nicht okay. Und sich dann eben anhand des sozialen Umfeldes daran anpassen, weil es einfach nicht gut ankommen würde, wenn man sich super freut, wenn man mehr Bonbons bekommt.
Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, wie unterschiedlich sich dann die Kinder weiterentwickeln, die dann beispielsweise so ein ganz besonderes Gerechtigkeitsempfinden haben gegenüber den Kindern, die nicht so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben? Ein bisschen ist das, was wir vorhin auch schon hatten, aber ja,
ich weiß es auch nicht. Das ist echt dieses Problem mit, also da gibt es vielleicht so einzelne Sachen, aber so richtig viel weiß man nicht.
Das heißt, man müsste das NAPS noch irgendwie mehr ausarbeiten.
Ja, tatsächlich. Nee, aber es geht, also wie gesagt, in München, die Studie, die ich vorhin genannt hatte, die ist wirklich, also da hoffe ich drauf. Die sind jetzt, glaube ich, die Kinder im Kindergartenalter ungefähr, vielleicht sogar schon in der Grundschule. Die haben quasi bei Null gestartet und haben ganz, ganz viele verschiedene Sachen aus dem moralischen Bereich, prosozialen Bereich und rundherum alles, was man sich vorstellen kann an Persönlichkeit, kognitive Fähigkeiten und so weiter. Also das wird spannend, wenn da die Daten mal da sind.
Wow. Ja, wann geht das dann los mit den Auswertungen?
Also die sind schon permanent dabei sozusagen, aber ich glaube, richtig spannend wird es dann, wenn die Kinder mal so Ende der Grundschulzeit sind, dass man wirklich die Sachen aus frühester Kindheit in Verbindung bringen kann mit dem, was dann eben in der mittleren oder späteren Kindheit passiert. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Okay. Kommen wir vielleicht einfach mal auf einen anderen Kontext rüber. Nämlich im schulischen Bereich, da kommen ja auch wieder Gerechtigkeitsfragen auf. Also ich denke da beispielsweise an die Verteilung von Noten, die ja durchaus auch als ungerecht empfunden werden kann in bestimmten Fällen. Oder eben auch, dass man beispielsweise den klassischen Spickzettel mit beim Einsatz hat oder eben einfach mal abguckt, was macht meine Nachbarin zu, ich komme irgendwie gerade nicht weiter und hol mir mal schnell einen Tipp auf dem anderen Arbeitsblatt. Wie ist das da?
Genau, also dabei jetzt gerade, wenn es ums Thema Spicken, Schummeln, Mogeln oder wie auch immer man es nennen möchte, das ist regional sehr unterschiedlich, wie das genannt wird, ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns als Erwachsene oft gar nicht bewusst machen, dass Kinder dieses Schummeln, Spicken, Mogeln gar nicht als ein Gerechtigkeitsthema auffassen, sondern mehr als so eine Schulregel. Also es ist ganz grundsätzlich so, in der Forschung hat sich vor Jahren schon, vor 30, 40 Jahren herausgestellt, dass Menschen Regeln unterschiedlich behandeln. Also es gibt sogenannte moralische Regeln, die kann man nicht verändern, die sind gleich immer solche Dinge, die sich eben auf Gerechtigkeit beziehen oder auf die Unversehrtheit von Personen. Und es gibt die sogenannten konventionellen Regeln. Das sind Regeln, die festgelegt wurden, wie zum Beispiel, wir gehen nicht im Schlafanzug in die Schule oder wir siezen Erwachsene. Und das sind aber Regeln, die man in einem anderen Kontext ändern könnte. Also die sind potenziell veränderbar. Und Forschung hat jetzt gezeigt, dass Kinder und Jugendliche Spicken oder Mogeln in der Schule eher als so eine konventionelle Sache auffassen. Also es ist eine Regel in der Schule, die hat irgendjemand aufgestellt, das darf man einfach nicht. Aber sie konzeptualisieren das gar nicht als so ein Gerechtigkeitsthema. Und erst wenn man sie darauf hinweist oder mit ihnen drüber spricht, wird ihnen klar, dass das ja natürlich was mit Gerechtigkeit zu tun hat, weil wenn ich woanders abschreibe oder einen Spickzettel habe, dann gebe ich mir ja einen nicht vorher vorgesehenen Vorteil. Und das behandelt die anderen ja unfair im Verhältnis zu mir. Ich hab mir bessere Chancen eingeholt und das ist ungerecht den anderen gegenüber.
Neben dem Mogeln oder Spicken oder wie auch immer, ist ja auch die Gerechtigkeit von Noten ein großes Thema in der Schule, eben gerade auch bei Schülerinnen und Schülern selbst, die sich da auch durchaus wünschen, dass die Lehrkräfte dabei sehr gerecht sind. Und dieses Thema, die Gerechtigkeit eben bei der Notenvergabe oder bei der Bewertung von schulischen Leistungen, ist eben auch in der Lehrkräftebildung ein wichtiges Thema, aber auch in der Forschung.
Genau, das führt uns zu der Frage, welche Kriterien relevant sind, um gerechte Entscheidungen zu treffen. Also wie wir schon gesehen haben, Kinder machen auch Unterschiede und wichtig dabei ist, also wenn man davon ausgeht, dass nicht immer die Gleichbehandlung das fairste oder gerechteste sein muss, ist eben wichtig, dass wenn es um die unterschiedliche Behandlung geht, auch tatsächlich nur relevante Kriterien oder Aspekte beachtet werden. Also dass beispielsweise, wenn wir jetzt einen Deutschaufsatz schreiben, tatsächlich rein die argumentative Struktur beurteilt wird und zum Beispiel nicht die Sprachfähigkeit einer Person. Genau, die Sprachfähigkeit, ob die Person gut oder schlecht Deutsch kann, ist eine andere Sache. Und jetzt bei dieser Erörterung geht es aber darum, eine gute Argumentationsstruktur aufzubauen. Und das ist eben genau die Stelle, an der auch viele Dinge wie zum Beispiel Stereotypen oder Vorurteile mit ins Spiel kommen. Gar nicht bewusst, gar nicht absichtlich, aber wir alle sind Menschen, wir alle sind geborene Schubladendenker und Schubladendenkerinnen. So ist unsere soziale Informationsverarbeitung organisiert. Und das aber führt dazu, dass ab und zu mal irrelevante Kriterien unsere Entscheidungen beeinflussen. Also gibt es ganz viel Forschung zu, dass der gleiche Deutschaufsatz oder das gleiche Deutschdiktat einmal fiktiv von einem türkischen Kind, einmal fiktiv von einem deutschen Kind, von Lehrkräften unterschiedlich bewertet wird. Einfach weil sie sich durch ihre Schublade türkisches Kind haben leiten lassen. Also auch nochmal, das passiert nicht bewusst, das ist keine absichtliche Diskriminierung. Das ist einfach, wie unser Denken organisiert wird, kommen solche Prozesse zum Tragen. Und das wäre ein ganz typisches Beispiel dafür, dass einfach ein Kriterium, nämlich die Herkunft des Kindes, in die Bewertung hineingespielt hat, das nicht relevant war und deshalb die Bewertung zu einer ungerechten Bewertung machen könnte.
Okay. Das geht dann wahrscheinlich auch in beide Richtungen, nehme ich an. Also, dass manchmal dann auch, je nachdem, wie sensibel die Lehrkräfte mit diesem Thema dann umgehen, wenn man jetzt beispielsweise das Kind mit türkischen Eltern ebenso nimmt, dass im Zweifel dann auch positiv diskriminiert wird. Das gibt es ja sicherlich auch, dann, dass Lehrkräfte dann sagen, ah, okay, aber der kommt ja aus dem und dem Kontext und deswegen kriegt der jetzt gerade die bessere Note.
Möglicherweise. Das Problem ist, also die Forschung zeigt dann tendenziell eher die andere Richtung, einfach weil es uns nicht bewusst ist, sozusagen. Einfach weil wir diese Prozesse unbewusst laufen lassen, weil das automatische Prozesse sind, die in unsere Entscheidungen hineinspielen, ohne dass wir sie kontrollieren. Aber es könnte natürlich auch sein, dass oder beziehungsweise wahrscheinlich ist es so, dass es nicht ganz so schlimm ausfällt, weil Lehrkräfte eben doch auch bewusst das kontrollieren, also bewusst darauf achten, dass Kinder nicht benachteiligt werden. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass alle Lehrkräfte permanent alle nicht deutschstämmigen Kinder benachteilen, gerade wenn man, aber man muss halt, genau das ist der Punkt, was man tun muss. Man muss sich halt eben auf den Schirm rufen, Achtung, hier ist ein Kriterium, was möglicherweise meine automatische Verarbeitung beachten könnte, obwohl es nicht relevant ist und dafür muss ich kontrollieren, um fair zu bleiben.
Ich glaube, ich muss gerade auch meine Frage anders stellen, also weil die klingt nämlich auch blöd. so, das eben einfach bedeutet das, dass man auch dass positive Diskriminierung auch richtig und wichtig ist für das um Gerechtigkeit herzustellen oder wie geht man damit um? Oder sagt man einfach irgendwie auf jedem Blatt, wo der Name steht, wird oben das umgeklappt und der Name ist dann nicht mehr zu sehen? Wie macht man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, es gibt Studien tatsächlich bei Universitätsklausuren, die dann anonym abgegeben wurden und die, ich habe die Studie nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass das tatsächlich zeigen konnte, dass das positive Effekte hat, dass anonym korrigiert wurde sozusagen. Ich glaube allerdings, das war nicht im Hinblick auf Herkunft, sondern ich glaube auf Geschlecht in den MINT-Fächern, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander bringe. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass wir uns alle reflektieren im Hinblick darauf, ob wir möglicherweise irrelevante Kriterien benutzen in unserem automatischen Denken. Das sind auch viele Interventionen oder Trainings in der Schule für Lehrkräfte, setzen genau da an, dass Lehrkräfte eben anfangen, sich zu reflektieren, oh, in welchen Schubladen denke ich denn gerade? Sind die jetzt gerade wirklich relevant oder sind die gerade eher störend?
Okay. Was mir beim schulischen Kontext tatsächlich auch noch einfällt, so das war ein Thema bei meinen Kindern in der Schule letztens. Da gab es Probleme auf den Toiletten von den Jungs. Es wurde immer das Klopapier versenkt. Es gab haufenweise Einsätze von Klempnern, die dann kommen mussten und dann die Klos wieder freiräumen mussten. Und dann hat irgendwann die Schulleiterin gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Wir wissen auch nicht, wer es ist. Wir können es ja auch nicht irgendwie überprüfen in dem Sinne. Und hat dann eben alle Jungs aus der Schule in die Pausenhalle geholt. Und zu allen Jungs dann irgendwie eine starke Rede gehalten. Und meine Kinder sind wirklich nach Hause gekommen und waren so ganz entsetzt. Und und ich habe dann auch gesagt, so hier, naja, gut, ich bin mir auch total sicher, dass ihr das nicht seid, dass ihr so einen Quatsch nicht macht. Und dann hat aber mein Sohn, mein Großer, sich mich unterbrochen und meinte, ja, aber Mama, das sagen alle Mütter von ihren Kindern. Und das fand ich echt eine ganz, ganz witzige Geschichte einfach. Aber auch so dieses Entsetzen irgendwie von den Kindern selber, da in eine potenzielle Mitschuld reingehoben zu werden. Also ich weiß gar nicht, was das mit denen dann irgendwie, ob das dauerhaft dann irgendwelche sich auswirkt auf andere Sache, weil das schon ein sehr, sehr starker Eindruck gewesen ist. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz spannend, das zu sehen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also das tangiert ja so ein bisschen die Kategorie Kollektivstrafen. Hier war es jetzt keine Kollektivstrafe, sondern nur die Kollektivansprache sozusagen. Aber es ist, also ich weiß nicht genau, ob das in allen Bundesländern so ist, aber in Baden-Württemberg zumindest sind tatsächlich Kollektivstrafen im schulischen Bereich verboten. Also das darf nicht gemacht werden, auch nicht, was wirklich Lehrkräfte oft vor die Situation stellt, dass sie gar nicht wissen, wie sie es anders lösen sollen. Weil wenn in der Klasse irgendwas vorgefallen ist, es war ganz offensichtlich jemand hier im Raum, aber keiner meldet sich. Was will die Lehrkraft tun, wenn alle zusammenhalten und keiner petzt sozusagen? Aber dann hat man tatsächlich keine Handhabe, was auch in Ordnung ist, weil natürlich eben unfairerweise auch Personen betroffen werden würden, die eigentlich unschuldig sind. Aber das ist ein schwieriges Thema. Also das gibt es auch, glaube ich, keine so direkte Lösung für. Aber ich glaube, man sollte sich immer, wenn man sowas anspricht, so alle zusammen, wirklich gut überlegen, wie man das macht, damit auch die Unschuldigen sich nicht trotzdem schuldig fühlen, obwohl sie ja eigentlich gar nichts getan haben. Und ich finde tatsächlich diesen Punkt, den Ihr Sohn gesagt hat, dass alle Mütter das denken, einen ganz, ganz wichtigen. Denn auch wir Eltern sollten uns öfter mal hinterfragen. Und denn wir haben natürlich die Grundtendenz dazu, zu unseren Kindern zu stehen und ihnen zu glauben, was ja auch wichtig ist. Ja, auch, ja ganz, ganz wichtig, dass die Kinder zu uns ein Urvertrauen haben und dass sie erstmal das Gefühl haben, wir glauben ihnen und sind auf ihrer Seite. Dennoch muss man ab und zu mal hinterfragen, ob die Realität des Kindes, wie es das Kind ist, muss noch nicht mal ein absichtliches Lügen sein, aber häufig passiert es auch, dass die Wahrnehmung des Kindes einfach nicht ganz der objektiven Realität entspricht und man deshalb als Eltern auch mal kurz einen Schritt aus dem Bild raustreten sollte und versuchen, das von außen zu sehen, um dann beurteilen zu können, was war denn jetzt wirklich ungerecht. Also häufig auch, also ich denke gerade an Situationen, wenn das Kind nach Hause kommt und berichtet, die Lehrerin so und so war ganz gemein zu mir, das war voll unfair, ich habe das und das gekriegt, obwohl bla bla bla. Und dass man da mit dem Kind nochmal drüber spricht, schau mal, wie war das denn jetzt wirklich? Kannst du dir nicht vorstellen, wie das für deine Lehrerin war, wie sie das gesehen hat? Einfach nochmal diese Perspektivübernahme. Das ist was ganz Wichtiges auch für die Entwicklung und Weiterentwicklung des Gerechtigkeitsverständnisses, dass man immer versucht, die Perspektive des anderen einzunehmen. Erstens, um zu verstehen, was denkt der andere und dann auch, um zu verstehen, was ist denn jetzt gerecht? War es vielleicht doch nicht ganz okay, was ich gemacht habe? Und war es vielleicht doch okay, was die Lehrerin gemacht hat? Oder auch nicht, aber dann kann ich zumindest nachvollziehen, warum die Lehrerin so wütend war oder solche Dinge.
Was können denn eigentlich Eltern tun, um das Gerechtigkeits- oder den Gerechtigkeitssinn der Kinder zu fördern?
Vorbild sein. Ich würde sagen, das Wichtigste ist tatsächlich Vorbild zu sein. Also im ersten Schritt ist es natürlich die direkte Unterweisung. Also wir erklären unseren Kindern, was ist gemein, was ist unfair, was ist ungerecht. Wenn sie sich ungerecht verhalten, unterbinden wir dieses Verhalten und sagen, schau mal, so und so, das war doch jetzt irgendwie unfair. Der andere hat viel weniger gekriegt oder guck mal, du hast es dem weggenommen, obwohl es ihm gehört. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also wir erklären die Prinzipien und dann ist es einfach ganz wichtig, dass wir und alle um uns herum einfach vorleben und gerecht sind. Und das meiste passiert tatsächlich nicht durch die direkte Erziehung, sondern durch die sogenannte Sozialisation. Also Sozialisation ist alles, was Kinder in ihrem Leben erleben, sei es von uns Eltern, aus der Schule, im Kindergarten, in den Medien, beim Einkaufen im Supermarkt. Alles, was Kinder beobachten und sie in irgendeiner Weise prägt, nennt man Sozialisation und die wiederum hat einen ganz starken Einfluss darauf, wie sich unser Gerechtigkeitsgefühl entwickelt, wie das voranschreitet, wie wir die Welt sehen, was wir als gerecht empfinden. Genau. Und was wir auch tun können, ist die Interaktion mit den Gleichaltrigen fördern. Also wir haben im Prinzip drei Bausteine. Wir haben die Eltern, die erklären, was ist unfair oder ungerecht. Wir haben uns als Rollenvorbilder, die zeigen, was ist gerecht. Und wir haben die Interaktion, das Verhalten unter Freunden und Freundinnen, denn um zu verstehen, was ist gerecht und zu erleben, was ist ungerecht, dazu brauchst du die gleiche Augenhöhe und diese gleiche Augenhöhe, keine Hierarchien, keinen, der von oben herab sagt, das ist okay oder das ist nicht. Kinder müssen selbst lernen, die Regeln auszuhandeln, zu verstehen, wie fühlt sich der andere und das kann eben nur in der Freundschaftsbeziehung entstehen oder nicht nur in der Freundschaft, aber halt in der Beziehung mit Gleichaltrigen.
Okay. Was mir noch in der Vorbereitung so eingefallen ist, wie geht man dann damit um, wenn beispielsweise Ungerechtigkeit stattfindet, so wie wenn jetzt beispielsweise Mobbing in der Schule stattfindet oder eben auch so dieses klassische Abziehen, also so irgendwie dem Kind wird nach der Schule aufgelauert und dann werden ihm die neuen Turnschuhe geklaut oder irgendwas weggenommen oder irgendwas einfach kaputt gemacht. Wo ich mich so dachte, irgendwie, was ist bei den Kindern schiefgelaufen, die das machen? Ich weiß nicht, ob das eine blöde und platte Frage ist, ne? Und andererseits aber, wie festigt man, wie stärkt man die Kinder, mit solchen Situationen umzugehen?
Ja, das lässt sich leider auch nicht so in einem Satz beantworten.
Das glaube ich,
Aber also ich glaube, es sind verschiedene Ansätze. Welche Kinder sind das? Das kann man auch nicht pauschal sagen. Ganz viele Sachen passieren auch durch die Gruppendynamik. Wenn ein Kind geärgert wird oder gehänselt wird oder ihm mal die Turnschuhe weggeworfen werden oder sowas. Oft sind das die Täter oder Täterinnen gar nicht von Grund auf böse Kinder, sondern es passiert in der Gruppendynamik. Es schaukelt sich hoch und plötzlich ist es so. Und hinterher, wenn man die Kinder damit konfrontieren würde, sind sie total betroffen und auch total überrascht, dass der andere jetzt irgendwie traurig ist und weint. Genau, dann gibt es aber natürlich auch Kinder, die, sei es jetzt irgendwie eine antisoziale Entwicklung hatten oder eine Störung des Sozialverhaltens oder sowas. Das heißt, das kann man einfach nicht pauschal sagen. Es gibt 3 Millionen Gründe, warum Kinder sich nicht so verhalten, wie wir uns das vorstellen. Und wie man die Kinder stärken kann, häufig hilft, wenn das möglich ist, eine Entschuldigung. Denn durch die, also wenn zum Beispiel eine Lehrkraft das Verhalten beobachtet hat, die Situation auflösen kann, hilft es den Betroffenen häufig, wenn der Täter, die Täterin sich entschuldigt und eine ernst gemeinte Entschuldigung tatsächlich, denn damit wird diese Ungerechtigkeit anerkannt. Und es fällt uns als Menschen viel leichter, mit Ungerechtigkeiten umzugehen, wenn die anderen anerkennen, dass uns Ungerechtes geschehen ist. Und wenn dann eben die Kinder sich untereinander entschuldigen, dann können sie damit viel besser weitermachen und das vielleicht auch einfach abhaken. Kommt natürlich jetzt auch darauf an, was für ein Verhalten das war, wie schlimm, wie systematisch, wie nachhaltig, wie häufig das war. Aber so ganz grundsätzlich, deshalb entschuldigen sich Kinder ja auch schon im Kindergarten auf dem Spielplatz, ist ja immer dieses, dass die Kinder sich dann die Hand geben, Entschuldigung, es tut mir leid, und danach kann man wieder freundlich zusammen spielen. Das ist einfach so diese Anerkennung des ungerechten Verhaltens sozusagen. Das kann
das
sehr
heißt, es geht
sein.
Auch darum, dass man als Eltern auch mit ermuntert dazu, zu entschuldigen, sich zu entschuldigen und halt wirklich es wieder gut zu machen in irgendeiner Form.
Genau, dem Kind erklären, also dem Täterkind quasi, der Täter oder Täterin erklären, was jetzt falsch war und ihn bitten, sich zu entschuldigen, denn er würde sich oder sie würde sich ja auch nicht so fühlen wollen. Genau, und die Kinder selbst, denen das Ungerechte widerfahren ist, in jeglicher Hinsicht stärken einfach. Also das ist jetzt gar nicht spezifisch für Gerechtigkeitsthemen, sondern einfach grundsätzlich stärken, auch zuhören, offen sein, es nicht abtun, sondern das Leid des Kindes ernst nehmen, in welcher Hinsicht auch immer das betroffen war.
Alles klar. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Bogen gespannt. Ich überlege gerade, ob in diesem Bogen etwas ungerecht behandelt worden ist, ein Thema. Ach so, nee, gibt es noch weitere Forschungsfragen bei Ihnen, die Sie jetzt demnächst zu diesem Themenkomplex weiter behandeln werden? Oder steht jetzt gerade noch was anderes im Vordergrund?
Jein. Also tatsächlich ist die Forschung rund um die Moral und Gerechtigkeit ein bisschen im Hintergrund gerade, weil wir uns ein bisschen mehr mit anderen Themen beschäftigen in meiner Arbeitsgruppe. Aber was auf der To-Do-Liste für die nächsten zumindest 1 bis 2 Jahre steht, ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr das Thema mit den verschiedenen Gruppen von Kindern anzuschauen. So, wer wird jetzt benachteiligt oder wer ist der Benachteiligende und was spielt das für eine Rolle, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist oder vielleicht ein Kind mit deutscher Herkunft oder ein Kind mit türkischen Namen. Macht das in der Bewertung von den Kindern dann einen Unterschied?
Ja, okay. Die andere Seite dann sozusagen. Alles klar. Dafür natürlich dann auch viel Erfolg.
Dankeschön.
Okay, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, sehr gerne.